Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin Robert.
Und ich bin Pascal.
Und nach einer doch etwas länger ausgearteten Sommerpause kommen wir beide mit neuer Energie jetzt wieder zusammen und besprechen verschiedene medizinische Themen, wollen euch eure Erkrankungen in einer allgemeinverständlichen Sprache näher bringen. Und ja, wir wollten jetzt mal so ein bisschen sammeln, was so über den Sommer über passiert ist, was ansteht. Wir haben es auch mal geschafft, euer Feedback ein bisschen auszuarbeiten. Das ist ja dann doch immer, man denkt, man müsste nur so einen kurzen Satz schreiben, aber wenn man sich dann doch noch mal mehr rein fokussiert, dann wird es dann doch ein bisschen ausufernd. Und dafür haben wir uns jetzt aber Zeit genommen und wollen das heute in der Folge machen. Und ja, sagen wir erstmal die Sachen, die jetzt alle anstehen. Das Schönste, was ich berichten kann, ist, dass Pascal zu mir in die Psychiatrie wechseln wird Anfang nächsten Jahres. Da habe ich jetzt lange dran gearbeitet über den Sommer.
Aber er hat es am Ende dann geschafft.
Ja, das war mir ein großes Anliegen und ich bin auch sehr glücklich, dass es geklappt hat.
Sehr gut. Ja, was mir auch aufgefallen ist über den Sommer zum Thema Podcast, ich habe gedacht, naja, vielleicht fällt es ja gar nicht so auf, dass wir nicht so viel aufnehmen. Ich meine, wer hört das schon? Und wurden wir doch relativ häufig angeschrieben, angesprochen, wann geht's denn jetzt mal endlich weiter? Wie lange dauert denn eure Sommerpause noch? Also richtig gegönnt hat uns die Sommerpause keiner, kann man schon mal vorweg sagen, glaube ich. Und die Fragen, die reingekommen sind, da war auch einige interessante Dinge dabei, ne? Also wir versuchen auch, nicht, dass ihr am Ende sagt, ach, meine Frage wurde gar nicht beantwortet. Einige waren schon sehr speziell, wo ich gedacht habe, oh, da könnte man ein ganzes eigenes Thema draus machen. Bei einer Frage habe ich auch angefangen zu recherchieren und habe gedacht, oh, das ist jetzt so umfangreich, das können wir nicht in so einer allgemeinen Folge beantworten. Aber das hat uns ja jetzt nochmal ganz viel Input gegeben, sodass wir dann jetzt in dieser nächsten Podcast-Saison richtig durchstarten können, oder?
Genau, und also wir wurden zum Beispiel gefragt, ob wir mal was zum Lippenherpes erzählen können. Und dann haben wir so drüber nachgedacht, ob man das jetzt in so einem Nebensatz irgendwo drin anders macht, weil eigentlich wäre das allein zu wenig. Und dann ist uns eingefallen, dass man ja in dem Rahmen vielleicht auch einfach Windpocken, was ja auch eine Herpesinfektion ist, mal mit besprechen könnte. Und dann haben wir das wieder zusammengegliedert und zusammengefasst. Aber ich wollte nochmal zurückkommen, du hattest ja erzählt, dass uns die Sommerpause nicht gegönnt war. Ich glaube, die Leute konnten sich auch andersweitig beschäftigen. Ich erinnere mich noch so, die ersten 2-3 Wochen, nachdem wir uns verabschiedet hatten in die Sommerpause, waren die Zugriffszahlen so ein bisschen abgesunken. Ich dachte so, mal gucken, wo wir wieder landen, vielleicht bei den Anfangszahlen. Und ich bin total erstaunt gewesen. Jetzt am Ende der Sommerpause haben uns wöchentlich mehr Leute gehört als zu dem Zeitpunkt, wo wir in Sommerpause gegangen sind. Das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Also wir sollten vielleicht einfach länger aufhören damit,
genau,
um mehr Hörer zu generieren.
Ich glaube aber, das funktioniert nicht unbegrenzt. Das funktioniert mal so einen Sommer lang und dann sinkt es auch ab. Aber na gut, ich meine, die Themen sind allgemein gültig und das ist auch nicht schlecht. 2 weitere Sachen, die sich im Sommer ergeben hatten, die ich noch so ein bisschen ansprechen wollte. Wir sind einmal nominiert worden für einen Preis eines Medizinprodukteherstellers, der so unabhängige Wissenschaftskommunikation so ein bisschen fördert. Da würden wir uns mit Sicherheit sehr freuen, wenn das klappt. Erwarten tun wir es nicht. Und wir haben auch mitbekommen von ein paar Leuten, wir hatten da ja bei Instagram mal gepostet, dass Amboss, das ist so eine der Rechercheplattformen, wo man sich medizinisch informieren kann, dass die so einen Preis auch für Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinne beziehungsweise eher ja Verbesserung von medizinischen Angeboten, vielleicht im Speziellen, so ein bisschen einen Preis ausschreiben und haben uns total gefreut, dass da sich doch echt einige Leute Mühe gemacht haben, uns da zu bewerben. Wir haben es natürlich auch selber gemacht, man durfte sich auch selber bewerben. Und aber ich denke, wenn da mehr Leute schreiben, dann wird man besser gesehen und das fand ich sehr schön, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dafür wollten wir auch Danke sagen.
Auf jeden Fall, das war super, da haben wir auch ganz viel Rückmeldung von euch bekommen. Ganz viele Leute haben uns geschrieben, dass sie uns da einmal oder sogar mehrmals beworben haben sozusagen. Und ich glaube, man muss jemanden nominieren, ne? Uns nominiert haben, genau. Und ja, wir sind mal gespannt, was daraus wird. Wir erwarten, wie gesagt, nichts. Aber wenn was kommt, sind wir natürlich umso begeisterter und werden das auch sofort mit euch teilen.
Wenn wir von Amboss den Preis nicht kriegen, benutzen wir nur noch DocCheck zum Recherchieren. So einfach ist das.
Nein. Richtig.
Spaß beiseite. Ja, diese Woche hatte ich ja angekündigt, beziehungsweise ich hatte nicht angekündigt, welche Woche, aber dass ich nach der Sommerpause eine Folge zu psychedelisch unterstützter Psychotherapie machen wollte. Das ist jetzt aktuell der Fall. Also da bin ich jetzt diesen Donnerstag und Freitag. Das heißt, da könnt ihr euch bald auf eine Folge zu freuen. Das ist so ein bisschen spezielles Nischenprodukt, aber mit Sicherheit interessant und auch was ganz Neues, so was am Horizont aufflackert. Die Folge heute ist so ein bisschen freier vorgetragen, das müsst ihr auch nachsehen. Ich habe nämlich die große Ehre, nächste Woche endlich meine Doktorarbeit verteidigen zu dürfen. Da wollen wir mal gucken, ob das alles klappt. Aber ich glaube, das ist eine Formalie, ne? Ja, danke, danke.
Ja, mich brauchst du nicht fragen, ich bin auch nicht so weit, also.
Naja, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ist ja bei dir auch nur noch ein Katzensprung. Ja, und dann im November bin ich angemeldet für die DGN, das ist dieser große Neurologie-Kongress. Da dürft ihr euch dann auch wieder auf eine Neurologie-Update-Folge freuen. Und da freue ich mich auch wieder, wenn die so einen guten Anklang findet, wie jetzt die aktuelle Folge das hat. Das war es so von den Neuigkeiten von mir, die ich jetzt noch mitteilen wollte. Gibt es bei dir noch irgendwas? Sonst hätte ich noch was, was ich besprechen möchte, was ich sehr interessant fand über den Sommer.
Ich habe noch einen Themenwunsch gehabt über den Sommer, den ich auch sehr interessant fand, wo ich gedacht habe, da könnte man mal was zu machen. Und zwar hat mich die Jasmin angesprochen, ob wir mal einen Podcast zum Thema Gehirnareale und deren Funktion machen könnten. Also, dass wir immer mal so ein bisschen besprechen, ja, welcher Teil des Gehirns macht was und was hat das dann für Auswirkungen, wenn das ausfällt, welche Krankheiten sind damit verbunden. Und das hat mich eigentlich, also das fand ich sehr interessant, weil das, glaube ich, sehr auch für viele Leute, ja, erstmal so dieses Bild als Gehirn so ein bisschen näher erklären kann. Und das fand ich auf jeden Fall eine Sache, wo ich gedacht habe, die würde ich gerne mal aufgreifen. Also das wird auf jeden Fall auch mal ein Thema werden.
Wir müssen aber auf jeden Fall auch was Bildmaterialmäßiges in die Shownotes packen, damit die Leute sich was vorstellen können. Brauche ich selber jetzt nach einem Jahr in der Psychiatrie nochmal.
Sehr gut.
Ja, das Medikament, was ich einmal vorstellen möchte, was ich gerade erwähnt hatte, was ich so über den Sommer entdeckt hatte, was ich super interessant finde, ist dieser neue Orexin-Antagonist, Daridorexant. Hattest du von dem schon mal gehört?
Ist das nicht der so ein Schlafmittel?
Was hervorragend, nicht, wie ich dich kenne, bestens informiert.
Ja.
Das soll nicht abhängig machen, sagtest du gerade.
Genau,
sorry, ich habe reingedrückt. Nee, genau, das angeblich, ne, hat man ja bei diesen Z-Substanzen, also Zolpidem und Zopiclon, was ja, glaube ich, doch ein bisschen mit der Schippe rausgegeben wird, wie mir auffällt, wurde das ja auch gesucht. Das ist jetzt das neue Medikament und macht nicht abhängig. Ich kann aber sagen, in der Psychiatrie habe ich einige Patienten, die wir davon entziehen müssen. Die landen dann allerdings auch nicht bei einer Tablette am Tag, sondern die sind dann irgendwann bei ihren so 6-7 Tabletten, die die über den Tag nehmen.
Ja, ja.
Na, aber also es ist nicht ohne. Also es macht nicht abhängig. Aber bei dem Orexin-Antagonisten ist das jetzt eine Annahme, dass es das nicht macht. Und hattest du dich da mal mit dem Mechanismus beschäftigt hinter? Weil das habe ich mal getan, weil ich das so interessant fand.
Ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber dann habe ich ja gut gepokert, weil ich jetzt weiß, dass du mir das erklären wirst.
Genau, also Daridorexant, also dieser Orexin-Antagonist, ist ein Molekül, was an den Rezeptor, also an das Schloss, andockt, wo Orexine drangehen. Und das hat man sich so ein bisschen hergeleitet darüber, dass das bei der Schlafkrankheit, also bei der Narkolepsie, einer der möglichen Krankheitsmechanismen sein kann, warum die Leute ständig einschlafen am Tage, ne, und in so unpassenden Situationen, ne, also man ist quasi von der Krankheit auf ein Medikament gekommen. Das finde ich schon mal einen ganz attraktiven Mechanismus, weil dann ist das nicht so ein Rumprobiere und nicht so unspezifisch, sondern das ist jetzt mal ein sehr spezifisches Medikament, wohingegen zum Beispiel diese Benzodiazepine wie Tavor und Zopiclon und wie sie alle heißen, ne? Also das letzte war jetzt kein Benzodiazepin, aber das sind so allgemein dämpfende Medikamente, die gehen an zig Rezeptoren im Gehirn und die sind so ein bisschen dirty quasi von ihrem Interaktionsprofil und machen halt viele Wirkungen und deshalb können die auch halt Suchtwirkungen entfalten. Und bei den Orexin-Antagonisten ist das jetzt wohl nicht mehr der Fall. Die sollen jetzt eben an diesen Orexin-Rezeptor speziell andocken und der Orexin-Rezeptor spielt eine Rolle beim Aufwachen. Also, wenn das Orexin an diesen Rezeptor andockt, wachst du auf. Das ist sozusagen das Aufwachhormon. Und wenn das durch diesen Orexin-Antagonisten geblockiert wird, das Schloss, dann funktioniert der Aufwachprozess nicht mehr so gut. Also, was bedeutet das? Die Einschlaflatenz wird verkürzt. Also, man schläft wohl schneller ein, weil diese aufwachenden Mechanismen beim Einschlafen wieder abgeschaltet werden. Und das wirkt wohl auch lang genug in die Nacht rein, dass du auch Durchschlafen verbesserst. Oder Leute, die halt häufig nachts aufwachen, 2-3 Mal und viel grübeln, nicht wieder in Schlaf kommen, wohl dann auch wieder besser schlafen. Was ich ganz interessant finde bei dem Medikament, das ist nicht so ein Haut-drauf-Medikament, sondern man muss weiterhin Schlafhygiene einhalten. Das heißt, wenn du dich mit einer Fernsehsendung da wach hältst vorm Fernseher, dann kommt diese Müdigkeit nicht so richtig. Ne? Also man kann das nicht so als, ich behalte meinen ungesunden Lebensstil weiter und mache alles mit Medikamenten, sondern nee, du musst halt auch deine Schlafhygiene anpassen, aber du wirst belohnt dadurch, dass dann das Schlafen auch besser funktioniert. Das finde ich schon mal ganz ansprechend, finde ich zumindest. Und was das halt auch wohl macht, ist, dass es diese Tagesschläfrigkeit nicht so doll macht, weil du halt eben, wenn du dann aktiv wirst, diese Nebenwirkung gar nicht wahrnehmen kannst, in Anführungsstrichen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die da sehr sensibel drauf reagieren, aber es soll wohl nicht mehr die Regel sein. Und man hat das, glaube ich, bei 6 Monate so beobachtet, hatte ich mal gelesen in so einer Publikation. Und da gab es keinen einzigen Fall von Missbrauch des Medikaments, also dass es zu einer Übergebrauch quasi gekommen ist, wie das bei Zopiclon und Zolpidem zum Beispiel eben, wie ich beschrieben habe, der Fall sein kann. Und wenn man das abgesetzt hat, gab es keine Absetzphänomene. Also die Leute haben nicht auf einmal super schlecht geschlafen und brauchten das Medikament, um überhaupt wieder zu schlafen. Nee, das war einfach, dass der Schlaf wieder stabilisiert auf das Ausgangsniveau zurückgefallen ist, wenn nicht irgendwie Schlafhygiene weiter beibehalten wurde. Wenn die das aber geschafft haben und man schafft halt durch besseres Schlafen, durch so eine positive Konditionierung halt eben den Schlaf zu verbessern, hat es halt wohl eine positive Wirkung gehabt. Und das finde ich unterm Strich ein interessantes Wirkungsprofil. Ist jetzt halt noch ziemlich neu im Markt und leider auch schweineteuer. Ich habe das bei mir im Krankenhaus jetzt bestellen lassen auf der Station. Da kostet irgendwie die 10er oder 20er Packung. Das gibt es irgendwie in 25 und in 50 Milligramm. Die empfehlen, dass man 50 gibt, weil darauf sind die Studien gelaufen. Und nur so bei so Überschläfrigkeit zum Beispiel oder Nebenwirkungen dann auf die 25er Dosis zu reduzieren oder wenn irgendwie Leute natürlich sehr schlechte Nieren- oder Leberwerte haben, dann soll man auch die niedrige Dosis nehmen, aber das ist ja irgendwie naheliegend. Und bei den Patienten habe ich das jetzt halt, wie gesagt, bestellt bei mir auf der Station und fange das jetzt mal an auszutesten, so wie die Wirksamkeit ist im Vergleich zu den Substanzen, die bisher da sind, ob die davon auch profitieren. Da kostet die Packung leider 150 Euro. Ne? Und ich glaube, so eine Packung Zopiclon mit 10 oder 20 Tabletten, die ist so bei paar 15 oder 20 Euro.
Ja, das war jetzt auch das Erste, was ich mich so gefragt hatte. Wie lange muss man das jetzt einnehmen? Gibt es da irgendwelche klaren Empfehlungen zu, dass man sagt, irgendwie 2-3 Monate und dann soll man mal einen Auslassversuch starten oder nimmt man es einfach immer weiter?
Also das ist eine sehr gute Frage, da fühlst du mich jetzt auch auf sehr dünnes Eis tatsächlich. Also was sie halt geschrieben haben tatsächlich ist, dass es zur Daueranwendung deutlich besser geeignet ist als diese ZEP-Substanzen, von denen du halt definitiv auch als Otto-Normalverbraucher nach einem halben Jahr Einnahme abhängig bist. Also das ist schon der Fall. Es ist quasi geeignet zur längeren Annahme, aber es gilt schon diese Doktrin wie bei allen Medikamenten nur so lange wie nötig. Ne? Also aus Bequemlichkeit werden so Sachen ja ständig weitergeführt und dadurch passieren halt so viele ungewollte Abhängigkeiten bei solchen Medikamenten.
Okay, also es klingt also insgesamt schon sehr vielversprechend, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das die erste Frage sein wird, die die Leute fragen werden. Wie lange muss ich das denn nehmen? Muss ich das jetzt für immer nehmen? Ne? Aber ich meine, wir wissen ja auch, dass die meisten Medikamente dann gar nicht so nebenwirkungsreich sind, selbst wenn man sie jetzt in Anführungszeichen für immer einnehmen würde. Aber das ist ja so oft die Angst der Patienten, dann zu sagen, oh nee, aber ich möchte jetzt kein Medikament, was ich jetzt für immer nehmen muss. Ne?
Ja, na, da hast du recht. Also ich glaube, was ich zumindest problematisch finde, ist, wenn das einfach weitergeführt wird ohne Indikation. Wenn jemand irgendwie einen geliebten Angehörigen verliert und nicht mehr gut in den Schlaf findet, weil er so sorgengrübelnd ist, muss man sich natürlich auch fragen, ob man dann nicht doch diese dämpfenden Substanzen wie Zopiclon mal eine Woche möchte, die einfach wirklich zum Abschalten auch da sind. Ja, also man sagt ja zum Beispiel, diese Z-Substanzen sollten nicht länger als 2 Wochen am Stück eingesetzt werden. Dann steigt das Abhängigkeitsrisiko schon an. Ich sehe in der Psychiatrie tatsächlich viele Patienten, die einfach so massiv gequält sind von ihrer Symptomatik, so depressive Patienten habe ich jetzt vor allen Dingen vor Augen, die haben das dann auch durchaus ihren 50. Tag da in der Medikation, das wird bei uns interessanterweise sehr schön so dargestellt, wie viele Tage ein Medikament schon in den Patienten eingeführt wird. Und da kann man es dann auch ausschleichend gut absetzen, ne? Und dann, ja. Die sagen halt, die merken es teilweise so ein bisschen, dass es rausgeht und dann fängt man das aber mit nicht abhängig machenden Schlafmitteln, so Mirtazapin sei da mal genannt, fängt man das dann ausreichend gut ab meistens.
Ah, okay.
Ja.
Damit habe ich ja jetzt noch keine Erfahrung. Das muss ich dann erstmal sehen, weil die Leute in der Neurologie in der Regel nicht 50 Tage da sind.
Nee, das ist eine super Sache. Ich muss wirklich sagen, das wird mir auch den Rückweg mal in die Neurologie schwer machen tatsächlich. So dieses innerhalb, keine Ahnung, muss den Patienten aufnehmen, am zweiten Tag Nervenwasserpunktion in MRT, am dritten Tag am besten wieder gehen, spätestens am vierten. Ne? Ich erinnere mich immer, Montag Aufnahme, Donnerstag gehen und dann sind die Patienten für die Infusionstherapie Donnerstag oder Freitag gekommen.
Hm.
Ist schon eine andere Form des Stresses. Ne? Und
ja, klar.
Man fragt sich halt auch so ein bisschen, wofür macht man sich den Stress? Ne? Weil die Leute bräuchten eigentlich mehr Zeit, die warten da teilweise 4-5 Monate auf ihre stationäre Aufnahme, werden dann da durchgefrühstückt und dann gehen die mit so nur 2/3 der Diagnostik zurück schon wieder nach Hause und kriegen dann so einen endgültigen Entlassbrief, wo sie nur die Hälfte drin verstehen. Also dieses Begleiten der Leute durch so eine Erkrankung in der Psychiatrie ist schon deutlich interessanter. Also von dem stationären Behandlungskonzept, ob die Krankheitsbilder jetzt interessanter sind, lasse ich mal dahingestellt, das ist Geschmackssache, so als Arzt zumindest. Ja, ich wäre soweit eigentlich zum Feedback sonst zu kommen, was ich so gekriegt habe auf meine Folgen. Ich habe ja zu meiner Frustration festgestellt, dass du so gut wie kein Feedback zu deinen Folgen kriegst. Du scheinst die Leute einfach besser aufzuklären und bei mir bleiben so viele Fragen offen.
Kein Feedback kann man ja nicht sagen.
Naja, zumindest weniger als ich.
Aber weniger Fragen.
Was ist denn deine kontroverseste Folge gewesen? Ja, das meinte ich. Ich meinte Rückfragen zu deiner Folge.
Ich glaube, also kontrovers kann man gar nicht sagen. Also bisher habe ich mich aber auch nicht so weit hinausgewagt wie du und über Vitamin D zum Beispiel gesprochen. Das sind ja auch so Themen, wo man ja direkt auch Leute auf den Plan ruft, die irgendwie im Sektor alternative Medizin oder sonst wo unterwegs sind. Und da hat man natürlich viel mehr Kontra, was man da abbekommen kann. Ne?
Ja, also da hast du auch meinen wunden Punkt angesprochen. Die Vitamin D-Folge, die hat mich gekriegt. Die ist auch viel abgerufen, tatsächlich sieht man in der App, ist irgendwie unter den Top-Folgen da, aber uiuiuiui, da habe ich mir keinen Gefallen mitgetan.
Solche Themen lassen wir in Zukunft besser einfach.
Nee, genau, ich mache jetzt nur so Randthemen, die keiner kennt. Nee.
Genau.
Naja, ich habe aber trotzdem mal, also zwischen dem ganzen, Meinungen, die Leute zu Vitamin D haben, die ich auch den Leuten gar nicht nehmen möchte. Also ich habe einfach nur das so versucht darzustellen, was so tatsächlich mit Fakten untermauert werden kann, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Würde ich dann in der Update-Folge was Neues bringen, wenn mir was Neues über den Weg läuft mal. Aber das ist aktuell bisher nicht der Fall gewesen. Aber ich habe zwei Sachen rausgepickt. Eine, die ich wirklich vergessen habe, wo ich darauf hingewiesen wurde. Und dann noch ein weiteres Feedback, was ich bekommen habe, wo ich einfach nur interessant finde, dass dieser Zusammenhang der Patientin aufgefallen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Zusammenhang besteht, aber ich kann ihn auch nicht erklären. Und ich habe auch nichts gefunden, was das so richtig erklärt. Aber darauf komme ich jetzt zu sprechen. Soll ich anfangen oder möchtest du?
Ich habe ja kein Feedback.
Ja, ist so eine Frechheit. Ist wirklich eine Frechheit. Ich musste so viele Fragen beantworten. Naja, okay. Also, zur Vitamin-D-Folge. Zwei Sachen möchte ich einmal ansprechen. Und zwar, ich habe viel über die Vitamin-D-Unterversorgung des menschlichen Körpers gesprochen und habe nur gesagt, dass Vitamin-D-Überdosierungen ja auch problematisch sind und deshalb lieber niedrige Dosen zu bevorzugen sind, also so 1.000 bis 2.000 Einheiten pro Tag. Und ich wurde da von einer Medizinstudentin darauf hingewiesen, dass bei ihr im Freundeskreis alle so relativ bedenkenlos Vitamin D sich zuführen und keiner sich so richtig den Komplikationen bewusst ist, die man damit hervorrufen kann. Und wenn man meine Folge gehört hat, muss man sich auch schon fragen, warum Leute im Alter einer Medizinstudentin überhaupt Vitamin D einnehmen. Es gibt nämlich eigentlich keine Indikation, muss man sagen, in dem Alter. Aber wenn man sich was Gutes tun möchte, vermeintlich, dann kann man das durchaus tun. Schaden tut man ja in der Regel nicht, außer man übertreibt es. Es gibt nämlich, wie gesagt, die Überdosierung. Und das kann halt zu einer Vergiftung mit zu viel Kalzium im Blut führen, also der sogenannten Hyperkalziämie. Das kann verschiedene Beschwerden mit Muskelschwäche und Muskelkrämpfen zur Folge haben. Aber das wirklich Gefährliche, das ist ja, also Muskelkrämpfe und sowas, das ist, geht vorüber, sage ich mal. Aber das wirklich Gefährliche ist, dass die Organe verkalken können. Also eine sogenannte Organkalzinose. Und das kriegst du leider aus den Organen genauso schlecht wieder weg wie aus den Gefäßen. Das heißt, die sind dann verkalkt und verlieren auch ihre Funktionalität, je nachdem, wie ausgeprägt das ist. Daraus lässt sich auch ableiten, dass Patienten mit zu hohen Kalziumwerten in der Vergangenheit kein Vitamin D einnehmen sollten. Also so Da hatte ich ja auch relativ bedenkenlos gesagt, 1000 bis 2000 Einheiten kann man immer einnehmen. Nee, nicht, wenn man schon zu hohe Kalziumwerte in der Vergangenheit wiederholt im Blut hatte. Mal so ein zu hoher Kalziumwert ist jetzt nicht wirklich eine Prädisposition für so eine Hyperkalziämie auf Dauer im Blut, aber sollte einem zumindest zu bedenken geben, ob man das ohne Indikation wirklich einnehmen sollte. Würde ich dann im Zweifel auch immer mit eurem Arzt besprechen. Dass Kalzium halt eben so besonders hohe Werte halt eine Problematik darstellen, ist besonders aggraviert, wenn dann auch die Nierenfunktion nicht so richtig gut dabei ist, weil die Niere halt in der Kalziumsekretion, also in der Filtrierung von Kalzium aus dem Blut und die Ausscheidung über den Harn, wenn zu viel Kalzium im Blut ist, eben eine Rolle spielt. Und die Leute drohen halt besonders eine Kalziumvergiftung sozusagen zu bekommen, wenn die Niere nicht gut funktioniert. Plus der Fakt halt, dass Kalzium zu hoch war, das ist dann wirklich eine kritische Schnittmenge. Aber ich würde schon sagen, so als Faustregel ist eine niedrige Dosierung jetzt, ist da wirklich eine Nebenwirkung nicht in der Regel zu erwarten. Aber individuell muss man das sehen und wenn bei euch irgendwas bekannt ist Richtung zu viel Kalzium oder Nierenfunktionsstörung, immer in Rücksprache mit eurem Arzt. Ja, ich hatte mir den Namen der Medizinstudentin aufgeschrieben und den dann tatsächlich sogar wieder gelöscht. Die hatte so einen Accountnamen bei Instagram und den konnte ich nicht ableiten, wie das heißt. Und ich konnte es nicht aussprechen, als ich das mal so durchgesprochen habe, hier probeweise vorher. Deshalb habe ich es wieder gelöscht, aus Frustration. Also sorry.
Oh Gott. Dein direkter nächster Hate-Kommentar. Ja.
Ich glaube, ich habe aber geguckt, sie followt uns nicht, die wird das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ist nicht schlimm.
Okay, ja, dann ist sie eh raus, also wirklich.
Genau. Von Laura habe ich einen weiteren Kommentar gekriegt, dass sie seit der Einnahme von Vitamin D mehr Migräne-Kopfschmerzen hat. Finde ich ja eine schöne, interessante Schnittmenge. Ich habe ja eine Folge zu Migräne gemacht und eine Folge zu Vitamin D. Und was sie verunsichert hat, ist, dass ihr Neurologe dann gesagt hat, dass das ja eine ganz klare Sache sei, denn mehr Kalzium würde ja eben Migräne halt machen. Hast du das auch schon mal gehört? Also ich habe das echt noch nie gehört gehabt bis zu dem Zeitpunkt.
Also ich muss sagen, bei Migräne habe ich schon alles gehört. Also es gibt, glaube ich, so gut wie nichts, was ich noch nicht gehört habe. Es gibt ja auch diese Magnesium-Einnahme niedrig dosiert, die so einen gewissen Prophylaxe-Effekt haben soll. Also es gibt doch Migräne.
Ja gut, das habe ich aber auch schon gehört. Da gibt es ja irgendwie Studiendaten, ja, die das tatsächlich zeigen. Und gerade so in der Schwangerschaft, ja, ist das ja so das Migräne-Prophylaktikum. Aber das Kalzium, also Vitamin-D-Einnahme durch diese leichte Kalziumerhöhung, die ja eigentlich in der Regel nicht messbar ist, wie wir wissen, ne? Sonst hätte ja jeder diese Organkalzinose, dass das eine Rolle spielt und dass das so eine klare Sache sei, das habe ich jetzt nicht
also zuvor gehört. Also eine klare Sache glaube ich nicht, aber ich denke, bei der Migräne ist es ja so, dass Elektrolytstörungen offenbar, darauf wollte ich hinaus mit diesem Magnesium, dass halt der Elektrolythaushalt schon scheinbar eine Rolle zu spielen scheint in der Migräne und dass es einfach möglich ist, dass vielleicht durch einen erhöhten Kalziumspiegel bei manchen Leuten Migräne ausgelöst wird. Das ist ja sowieso was ganz Individuelles, muss man sagen, weil bei dem einen ist das der Migräneauslöser, bei dem einen was anderes, bei dem einen ist es vielleicht irgendwie abends eine Bratwurst zu essen, so nach dem Motto. Also es gibt da ja auch so Apps irgendwie für Migränepatienten, die dann so nach dem Tagesablauf fragen und wie oft man Migräne hat und am Ende sagen sie einem dann, was der mögliche Auslöser sein kann. Da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn dann am Ende rauskommt, irgendwie es ist morgens ein Ei zu viel oder so. Also jetzt einfach so ein bisschen polemisch gesagt. Mhm. Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen individuell, was bei der Migräne angeht. Es gibt da so allgemeine Dinge, das mit dem Kalzium wird man wahrscheinlich nie in großen Studien nachweisen können. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es da einzelne Personen gibt, ohne dass man das jetzt direkt in großen Studien darlegen könnte, die tatsächlich da eine vermehrte Migränehäufigkeit bemerken.
Ja, ich habe auch so drüber nachgedacht und habe so gedacht, ach, ich will ja die Sachen eigentlich immer verstehen, die da so Thema sind und habe gedacht, bei so einem Schnittthema denkst du halt mal drüber nach, ob da ein Zusammenhang sein kann. Ich sag schon mal vorweg, es wird wahrscheinlich ein anderer Zusammenhang bei der Laura sein. Die hat nämlich noch eine zweite Sache reingeschmissen, was ihr aufgefallen ist, was sie zu dem Zeitpunkt begonnen hat. Aber ich habe halt drüber nachgedacht, dass du ja Calciumkanalblocker, also Calcium-Antagonisten ja in der Migränetherapie einsetzt, um Migräneattacken zu verhindern. Ne? Also indem du halt Calcium aus den Zellen raushältst, habe ich gedacht, gut, so eine Calciumerhöhung, warum soll es keine Kopfschmerzen machen? Ne? Dann habe ich aber auf der anderen Seite gedacht, gut, wenn du Vitamin D einnimmst und das Kalzium auf der Weise künstlich im Blut erhöhst, gibt es ja dann eben zum Beispiel andere Hormone, die da wieder gegenregulierend wirken, wie zum Beispiel Parathormon, was ja Kalzium zum Beispiel so ins Blut holt aus Knochen und Niere. Und das wird dann vielleicht weniger aktiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einen krassen Effekt hat, das Vitamin D, dass das wirklich einen messbaren Unterschied von Kalzium im Blut zur Folge hat. Aber ich meine, so what, also mag sein. Ne? Und Kalzium spielt ja irgendwie auch eine Rolle in der Kontraktion von Muskeln, das wissen wir ja. Das heißt, man soll ja auch bei Muskelkrämpfen teilweise Kalzium, Magnesium zwar auch, aber auch vor allem Kalzium einnehmen. Und ja, das, ich fand es nicht so ganz fernliegend, dass da vielleicht doch irgendein Zusammenhang sein könnte. Und was ich dann auch tatsächlich gefunden hatte, ist eine Studie, die gesehen hat, so dass statistisch signifikant, also in Statistiken nachweisbar, eine erste Migräneattacke häufig mit einer Kalziumerhöhung im Blut einhergeht. Also wenn Patienten in der ersten Migräneattacke Blut abgenommen bekommen haben, haben die häufig einen erhöhten Kalziumspiegel dann gehabt. Fand ich, hat mich dann auch erstmal wieder so ein bisschen stutzig gemacht, aber ich meine, ich kann es nicht beweisen, dass es nicht zusammenhängt und deshalb hätte ich da tatsächlich, wie du das gesagt hast, ne, individuell sehen, ihr mal geraten, es wegzulassen. Wenn es dann weggeht, umso besser. Ich sag mal vorweg, Laura ist jung und ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn sie jetzt nicht gerade eine Autoimmunerkrankung hat oder eine juvenile Osteoporose, also eine viel zu früh eingesetzte Osteoporose, dass sie wirklich das Vitamin D in Anführungsstrichen braucht. Ich hatte ja gesagt, 10 bis 15 Minuten Gesicht und Unterarme in der Sonne halten. Und das ist nicht pralle Sonne, sondern einfach der Sonne ausgesetzt. Also reicht auch ein Spaziergang zum Beispiel, auch im Winter, reichen, um den Vitamin-D-Bedarf zu decken. Vielleicht wäre das dann doch die physiologische Art und Weise sozusagen, also die natürliche Art und Weise, das zu ersetzen, die bessere Alternative. Aber, und das hat Laura auch gesagt, sie hat irgendwie kurz bevor sie auch mit Vitamin D angefangen hatte, einen neuen Job begonnen und hat in dem Rahmen halt so ein bisschen Stress und Schlafrhythmusveränderungen und ja, auch man muss auch sagen, du hast ja auch andere Haltung am Arbeitsplatz, muss man bedenken, vielleicht warst du ja vorher sehr aktiv und sitzt dann viel, du hast gut ausgewogen gegessen, hast jetzt keine Zeit mehr. Also es gibt 1100 Gründe, warum du eine Migräne verschlechtern kannst, wie du das ja auch gesagt hast, es ist sehr individuell, deshalb ja. Also,
es ist der Job.
Genau. Also ich habe auch gedacht, ich habe schon lange dann über das Vitamin D nachgedacht gehabt und habe gesagt, ne, du guckst diese Vitamin D-Sache mal doch nach. Und ich bin jetzt im Nachhinein noch nicht traurig drum, weil ich es schon interessant fand jetzt mit dem Hyperkalzämien, dass die häufig bei der ersten Migräneattacke auftreten. Aber so als individuellen Rat würde ich dann tatsächlich sagen, das Vitamin D, nimmt das glaube ich einmal pro Woche. Diese 20.000er, und da hatte ich ja auch gesagt, lieber dann die 1.000er eh einnehmen pro Tag, wenn man nicht wirklich die Indikation für diese hohen Dosen hat, weil das einfach einen gleichmäßigeren Spiegel produziert. Ne? Und man sollte halt auch immer mal drüber nachdenken, man ist jung, man braucht diese ganzen Nahrungsergänzungspillchen eigentlich alle nicht, wenn man sich ausgewogen ernährt und auch vernünftig in der Natur unterwegs ist. Das sind so meine wesentlichen Rückfragen, die ich hatte, die ich mit allen teilen wollte. So kleinere individuelle Rückfragen habe ich immer direkt über die Chats geklärt, solange das noch möglich ist bei der Last. Und um mir mal eine kurze Gesprächspause zu gönnen, würde ich jetzt an dich weitergeben. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du keine Rückfragen hattest, aber wir haben ja auch Themenwünsche gehabt und du hattest ein paar, die ja mal angeschaut, ne?
Genau, es gibt da so ein, zwei Quickies sozusagen, die wir hier abhandeln können. Das sind Themen, ja, da habe ich gedacht, bevor wir da eine eigene Folge draus machen, das wäre einfach dem Thema dann ein bisschen ungerecht, weil es dann doch eher kleinere Themen waren. Ich dachte, die können wir vielleicht hier einmal in dieser Folge beantworten. Und da hat uns die Hanna geschrieben und hat gesagt, wir sollen doch mal etwas zur nekrotisierenden Fasziitis erzählen. Ich finde das ja immer ganz interessant, wie die Leute darauf kommen, warum ausgerechnet das. Ich nehme immer an, dass es die Zuhörer oder Angehörige, Familienmitglieder, wie auch immer, selber mal an so einer Erkrankung betroffen waren oder die Diagnose gestellt bekommen haben und sich jetzt fragen, was ist das eigentlich genau? Und bei der nekrotisierenden Fasziitis, das ist ja schon so ein bisschen ein Wort, was im Endeffekt fast schon sagt, was die Erkrankung ausmacht. Da handelt es sich also um Weichteilinfekt. Und zwar ist es eine bakterielle Infektion des Weichteilgewebes, was unter der Haut liegt. Es gibt auch Hautinfektionen durch Bakterien, Das ist so typisch wie die Wundrose, auf Medizinerdeutsch Erysipel genannt. Das ist so die typische Hautinfektion, sowas ganz Rotes. Während sich aber die Fasziitis unter der Haut, wie es schon sagt, im Bereich, wo die Faszien liegen, stattfindet. Faszien, was sind das? Das sind so feine Bindegewebsstränge, die die Muskeln umgeben und die sollen im Wesentlichen die Muskeln an Ort und Stelle halten und so ein bisschen verhindern, dass die miteinander verkleben, weil sonst das Muskelgewebe ja direkt aufeinander liegen würde und so hat man immer die Faszien halt zwischen den einzelnen Muskeln in so einer Muskelloge. Und
das kennt man von den Steaks. Das ist diese silbrige Haut, die da manchmal auf dem Filetsteak drauf. Jetzt muss ich erstmal einwerfen, ich esse nicht nur Filetsteak, aber da weiß ich, da ist häufig so eine silberne Haut drauf, die man entfernen muss, weil die relativ zäh zu kauen ist. Das ist zum Beispiel die Faszie, wo drin der Muskel halt so gleitet, ne?
Das stimmt. Und es gibt ja auch diese am Bein außen, diese Faszia, heißt sie nicht Faszia lata? Ich glaube ja. Boah, so eine ganz harte Faszie. Die, wenn das so ein Beinmuskel ist beim Tier, dann kann man die auch manchmal sehen, die schneidet man dann auch so runter. Aber so viel zu Fleisch gesagt, jetzt haben wir wieder die einen oder anderen wahrscheinlich getriggert, aber wir sind ja Mediziner, also immer daran interessiert, nicht, dass wir jetzt uns jeden Tag ein ganzes Steak reinziehen würden. Nekrotisierend bedeutet, dass Zellen absterben auf eine unnatürliche oder von außen einsetzende Art und Weise. Es gibt nämlich auch den Zellen-Selbsttod, den nennt man Apoptose. Und bei der Nekrose, das ist halt so ein unkontrollierter Zelltod, um das so zu beschreiben. Ja, die werden dann durch verschiedene Toxine und so weiter dazu gebracht, dass sie absterben und das passiert unkontrolliert und dadurch greift dann so eine Nekrosewelle im Gewebe um sich. Und das Ganze wird, wie ich schon gesagt habe, durch Bakterien verursacht. Wie kommen die Bakterien da rein? Meistens passiert das durch kleine Bagatelltraumen. Also man stößt sich irgendwo den Arm, dann hat man sich vielleicht leicht aufgeschnitten an irgendeiner Stelle und dann wandern da Bakterien ein. Und wenn die eben unten im Weichteilgewebe sind, dann können die da eine Infektion auslösen. Und tatsächlich muss man sagen, dass das gar nicht so häufig auftritt. Das ist eher eine seltene Erkrankung. Und meistens sind ältere Menschen betroffen mit eher geschwächterer Immunabwehr. Und Männer sind auch häufiger betroffen als Frauen. Aber etwa 30% der Patienten, die so etwas erleiden, versterben tatsächlich daran. Also das ist eine absolute Notfallindikation. Das muss sofort chirurgisch und intensivmedizinisch behandelt werden. Weil diese Entzündung greift im Weichteilgewebe unglaublich schnell um sich und es drohen nicht nur große Teile von Muskeln abzusterben, die dann einen hohen Funktionsverlust auch für den einzelnen Menschen verursachen, aber auch die Infektion kann eben übergreifen auf andere Strukturen, kann Knochen schädigen, es kann halt zu einer allgemeinen Blutvergiftung, also Sepsis kommen, die dann auch zum Tode führen kann. Also das sind alles so Dinge, die durch auch so eine Infektion entstehen können. Welche Keime verursachen das? Meistens so etwa bis zu 80% ist das eine Mischinfektion aus verschiedenen Keimen, unter anderem zu nennen jetzt mal Streptokokken, Enterobakterien und Anaerobiger. Das sind Bakterien, die in einem Milieu leben, wo halt kein Sauerstoff vorhanden ist. Und die machen sich da sozusagen in unserem Weichteilen gemütlich und sorgen dann dafür, dass natürlich es noch schwieriger ist, das zu behandeln, wenn es halt gleich mehrere verschiedene Erreger sind. Und dann gibt es eben noch seltenere Ursachen, zum Beispiel Staphylokokken. Das sind dann so die restlichen 10-20%. Und dann kommen noch seltenere Typen, wie zum Beispiel nach dem Genuss von Meeresfrüchten. Da gibt es so bestimmte Keime drin oder auch durch Wasser kontaminierte Wunden, wenn in dem Wasser diese Keime waren. Und auch ganz selten kann das mal durch Pilze verursacht werden. Das ist dann das absolut Seltenste. Das ist aber meistens auch nur dann der Fall, wenn wirklich eine Immunschwäche vorausgeht. Und es ist eben so, wie ich eben schon gesagt hatte, die Erreger kommen in das Weichteilgewebe rein, vermehren sich da. Es werden massiv auch bakterielle Toxine produziert, die dazu sorgen, dass die Gefäße dort geschädigt werden. Es kommt dann dort auch zu Gefäßverletzungen. Es bilden sich Trompen in den Gefäßen. Dadurch kann halt sekundär so eine Thrombose von den Venen dann entstehen, also ein Verschluss der Venen. Ja, das sorgt dann noch mehr dafür, dass die eigene Immunabwehr nicht mehr richtig funktioniert, weil der Austausch ja nicht mehr da ist. Das Gebiet wird dann nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt. Also das ist so ein Kreislauf, der ziemlich schwer ist aufzuhalten. Häufig sieht man in der ersten Zeit noch gar nichts. Man sieht manchmal darüber so eine leichte Rötung. Und oft ist das dann so, dass es im Verlauf dazu kommt, dass so ziemlich fiese, schwarze Stellen an der Haut oder am ganzen Bereich von einem Körperareal entstehen. Das ist dann schon eher die spätere Phase der Infektion. Und wenn man sowas entdeckt, dann muss man sofort handeln. Also man sollte den Patienten natürlich trotzdem erstmal ganz normal anamnestizieren und untersuchen und Labor machen. Aber es gibt dann noch so ein paar Dinge, da bewege ich mich jetzt eher auf dünnem Eis, weil ich gestehen muss, dass ich solche Untersuchungen als Neurologe jetzt nicht täglich mache. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man da testen kann. Also das Thema ist ein bisschen widerlich, weil ihr euch davon irgendwie getriggert fühlt, dann hört das lieber nicht an. Es gibt nämlich einmal den positiven Fingertest. Da würde man mit dem Finger so über die Wunde streichen, natürlich mit Handschuhen. Und wenn man einfach die Haut so von den Faszien rumschieben kann, dann ohne große Widerstände, dann wäre das ein positiver Fingertest. Und es gibt so eine spülwasserfarbene Sekretion. Also man nennt das auch Dishwasher Pews. Ja, ziemlich widerlich, ne? Also ja. Eiter, der aussieht wie Spülwasser. Das ist so ein faulig riechender Eiter, der da austreten kann. Ein CT oder ein MRT braucht man meistens nicht zu machen davon. Das ist häufig einfach eine klinische Diagnosestellung, die man dann zusammenstellt mit halt Allgemeinsymptomen wie Fieber und erhöhten Infektparametern im Labor. Ab und zu kann mal ein Ultraschall helfen, um zu gucken, wie weit sich das Ganze ausbreitet und auch um das von anderen Formen, wie zum Beispiel der Phlegmone oder, wie ich eben schon gesagt habe, Erysipel zu unterscheiden. Und man sollte es tatsächlich sehr schnell radikal chirurgisch behandeln mit einem sogenannten Debridement. Du sprichst du auch so aus, oder?
Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, wie ich das wohl aussprechen würde.
Debridement, ne? Also wahrscheinlich würde man in den USA sagen Debridement, aber wir sind ja hier in Europa, also Debridement.
Ja.
Und dort wird halt das ganze krankhafte Gewebe radikal entfernt. Man muss die Wunde danach gut spülen, reinigen. Die Patienten müssen ganz aggressiv mit Breitbandantibiotikern in maximaler Dosierung behandelt werden, also ganz hit hard and early, sagt man in der Sepsistherapie oder in Therapie von Bakterien. Und genau das ist da auch der Fall. Manchmal ist es dann tatsächlich notwendig, eine ganze Extremität zu amputieren, wenn es nicht anders funktioniert. Ja. Und manchmal muss man auch nochmal nachresizieren. Ne? Wenn sich das weiter entzündet bleibt, dann müssen die Patienten nochmal nachbeschnitten werden in dem Bereich. Also wie gesagt, ich kann auch gerne ein paar Bilder davon in die Folgenbeschreibung packen, wenn ihr das wünscht.
Für die, aber die das noch nicht gereicht hat, die auch noch den visuellen Input wollen.
Genau, das war das eine. Ich glaube, du hattest auch noch eine Frage zum Thema Nase, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ganz genau. Also in der Vorbesprechung hattest du gesagt, du hast kurz das zusammengefasst, den Themenwunsch. Dann habe ich gedacht, gut, kann ich das auch kurz halten? Das war ja jetzt doch eine halbe Folge, die du darüber gehalten hast.
Es tut mir leid, das ist schwierig.
Ja, deins ist natürlich auch nochmal ein ganz neues Thema, was wir bisher gar nicht gehalten hatten. Ich wurde eigentlich, man könnte es auch fast Feedback nochmal so oder eine Rückfrage zu meiner Sinusitis-Folge nennen. Und zwar wurde ich zu der nicht allergischen Rhinitis etwas gefragt, beziehungsweise das war eine junge Zuhörerin, 15 Jahre alt. Die hatte die sogenannte vasomotorische Rhinitis. Was bedeutet das? Vasomotorisch heißt, vaso sind die Gefäße, motorisch ist die Bewegung. Und die Rhinitis ist die Entzündung, Rhino ist die Nase, Itis die Entzündung, also die Nasenentzündung durch bewegliche Gefäße. Man weiß gar nicht ganz genau, was da so die Ursache ist, aber das sind eben diese Sinusitiden und Nasen vor allen Dingen Entzündungen. wo Patienten sehr viel Leidensdruck haben. Besonders bei dieser Typus haben die sehr viel Sekret, einfach so Flüssigkeit, die da rausläuft. Das kann natürlich so ein bisschen im Sozialkontakt stören. Und die Ursache ist da halt nicht bekannt. Ne? Also man macht dann breite Allergietestungen, man findet nichts. Und man kann halt leider sein Leben lang nicht die ganze Zeit Nasensprays nehmen. Das habe ich ja ausführlich erklärt in der Sinusitis-Folge, warum das nicht möglich ist. Darauf verzichte ich jetzt hier. Man nimmt viel Cortison, das heißt, da scheint auch irgendwie so eine entzündliche Genese dann mit da drin zu sein, also eine entzündliche Ursache bedeutet das. Und die Therapie besteht darin tatsächlich, dass man feuchte Raumluft auch viel hat, weil besonders trockene Raumluft das wohl zu triggern scheint, sodass man auch davon ausgeht, dass das so Umweltreize sind, die so überempfindliche Reaktionen hervorrufen. Und die Zuschwellung der Nase kommt ja zum Beispiel durch eine Weitstellung der Nasengefäße zustande. Deshalb machen ja diese Nasensprays auch eben eine Engstellung. Und das ist halt eben die zwei Möglichkeiten. Also in so besonders schweren Episoden kann man dann halt schon mal zum Nasenspray greifen. Man gibt das am liebsten lokal, also nur über ein Spray in die Nase. Aber es gibt auch Medikamente, die das im gesamten Körper machen. Da, ich weiß nicht, hast du schon mal Pseudoephedrin gehört?
Kenne das nur, ist das nicht ein Teil von einem Nasenspray auch schon mal?
Ja, also ich, das ist bei diesem, ach, wie heißen die denn, diese Kombipräparate, die du schlucken kannst bei
Allergien. Xylometazolin,
Xylometazolin ist das andere, genau, das ist dieses lokale gefäßverengende Ding, was wirklich dann auch nur an der Stelle wirkt, aber dieses, dieser andere Stoff, den ich genannt habe, der ist halt eben in Medikamenten zugesetzt, wie so, ich glaube, Gripostat zum Beispiel, habe ich das, glaube ich, mal drauf gelesen. Also so diesen, über Medikament, so dieser Versprechen, nimm ein Medikament und alles ist besser. Da ist ja Schmerzmittel drin, ein Koffein, damit du ein bisschen aufgeputscht wirst, und Pseudoephedrin halt eben, damit alles abschillt, was zugeschwollen ist. Und das können die Patienten dann teilweise dauerhaft einnehmen, hat dann natürlich auch so seine Nebenwirkungen, alles Gefäßverengende kann man sich halt eben vorstellen, ist dann natürlich auch bei so Herzgeschichten nicht unbedenklich anwendbar, wenn da eh die Gefäße schon nicht so ganz weit sind, aber ja, ich meine letztendlich, wenn du Leidensdruck hast, hast du Leidensdruck, und das ist halt wieder so eine dieser seltenen Erkrankungen, die nicht viele Leute haben. Und da ist noch nicht ausreichend Forschung auf dem Gebiet erfolgt. Wird aber mit Sicherheit noch viel erfolgen. Ich habe schon eine Studie mir dazu auch tatsächlich dann doch angeschaut, wo die unter dem Elektronenmikroskop sich die Epithelien, also die Schleimhautauskleidung der Nase, anschauen. Und man sieht, dass das einfach zu einer Veränderung der Nasenschleimhaut führt. Also wir haben ja normalerweise so ein sekretierendes, feuchte Schleimhaut in der Nase, und bei denen verhornt die so ein bisschen, wie die Haut wird die so ein bisschen, dass die rau wird, dass die nicht mehr sehr gut befeuchtet ist. Und das macht halt leider dann auch das Eindringen von Krankheitskeimen deutlich häufiger und auch leichter, weil halt eben über die Sekrete, das ist ja alles in unserem Körper nicht Zufall, wir brauchen das Sekret, um Krankheitskeime wegzukriegen und um Sachen abzutransportieren, und das klappt dann halt eben nicht mehr so gut, sodass die dann halt auch häufiger sich bakterielle Superinfektionen einfangen, und da muss man dann auch wieder antibiotisch durchaus oder antimikrobiell therapieren mit den ganzen Konsequenzen, Resistenzentstehung und so weiter. So, das war es dann jetzt soweit mit meinem Thema. Jetzt weiß ich nicht, Pascal, hast du dein zweites Thema? Ich weiß ja, es geht irgendwie ums familiäre Mittelmeerfieber. Hast du das auch in der Gänze ausgeführt, wie du das jetzt das letzte hattest, oder ist das knapper geworden?
Ich glaube, ich halte es jetzt einfach mal kurz und erkläre nur kurz, was das familiäre Mittelmeerfieber ist.
Weil
das
aber du hast das vorbereitet schon?
Ich habe das vorbereitet, ja.
Ja, aber also wenn du das jetzt so vorbereitet hast, also dann zusammengefasst das nur wiederzugeben, finde ich irgendwie schade. Dann lass das doch lieber für die nächste Feedback-Folge. Die müssen wir jetzt auch eh wahrscheinlich häufiger machen. Ich merke ja, da nimmt die Frequenz irgendwie an Rückfragen zu. Und die Zeit wird ja nicht mehr. Dann können wir das vielleicht mal in so eine Folge machen, anstatt ein anderes Thema vorzubereiten. Und dann war die Mühe nicht umsonst, oder?
Ja, bevor das jetzt hier irgendwie eine Folge von 3 Stunden wird, hast du recht, machen wir das lieber in einer anderen Feedback-Folge. Es wird bestimmt bis dahin auch noch das ein oder andere kurze Thema dazukommen, und dann haben wir vielleicht wieder ein paar Sachen, die wir euch schnell vorstellen können. Die meisten Themenwünsche, die ihr nämlich habt, muss man ja sagen, sind sehr ausführliche Themen, wo man nicht einfach kurz was zu sagen kann tatsächlich.
Aber dafür für uns auch interessanter zum Vorbereiten und auch leichter, weil dann kann man wenigstens eine Folge dazu machen und muss sich nicht überlegen, ach, wie lang war ich das jetzt, wie kurz, sondern man hat wirklich eine ganze Folge Zeit. Finde ich auch vorteilhaft. Ja, dann bedanken wir uns an der Stelle herzlichst für das Zuhören und wir freuen uns, euch jetzt im 2-Wochen-Rhythmus wieder begrüßen zu dürfen. Und dann verbleiben wir soweit und bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.